Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Herzlich willkommen zu Folge 59 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Es ist Donnerstag, der 26. Juni. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist in Berlin und bei mir ist
Maximilian Amos, ich bin Jurist und Redakteur von Beck Aktuell und melde mich aus dem tropischen Rheinland.
Das Kompaktverbot ist gescheitert. Was macht man nun mit extremen Medien? Wir haben mit dem Medienrechtler Marc Lieschen gesprochen. Die deutsche Polizei will Palantir zur Überwachung nutzen. Was man davon zu halten hat, erklärt der Düsseldorfer Staatsrechtler Justus Fasel. Amtsgerichte bekommen mehr Verantwortung, nämlich Streitwerte bis 10.000 Euro. Und wir werfen einen kurzen Blick ins Ausland. Und zum Schluss stellen wir euch noch die allermächtigste Behörde Deutschlands vor.
Der Aufreger der Woche.
Diese Woche war eine gute für den rechten Rand. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein Verbot des monatlichen Kompaktmagazins für Souveränität, so lautet der ganze Name, aufgehoben. Wie grundsätzlich ist die Entscheidung? War das absehbar? Was bedeutet sie für den künftigen Umgang mit extremen Zeitschriften? Darüber wollen wir gleich sprechen mit einem Fachmann für Medienrecht. Zunächst aber mal die Fakten zum Fall. Die frühere sozialdemokratische Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die Kompakt Magazin GmbH am 24.06.2024 verboten, weil diese sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richte. Wir sind ein Jura-Podcast, deswegen gebe ich euch die Normen. Artikel 9 Absatz 2 Variante 2 Grundgesetz in Verbindung mit 3 Absatz 1 Satz 1 Variante 2 des Vereinsgesetzes. Da geht es darum, dass der Verein sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richtet. In Verbindung dann noch mit 17 Nummer 1 Variante 1. Da ist dann die Weiterung auf GmbHs als Wirtschaftsvereinigung, wenn diese sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Dann gab es ein Eilverfahren. Kurz darauf, im August 2024, hat dann das Bundesverwaltungsgericht erstmal die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt. Na, und jetzt hat Kompakt Erfolg in der Hauptsache gehabt. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Medienrechtler und Medienwissenschaftler Professor Dr. Marc Lieschen von der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Professor Lieschen, willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Hallo, Herr Wiedewild.
In dieser Eilentscheidung hatte das Bundesverwaltungsgericht schon Zweifel angedeutet, ob so ein Zeitschriftenverbot eigentlich möglich ist, wenn doch neben rechtsextremen Texten und Angeboten, wie jetzt zum Beispiel dem Höcke-Taler, den gibt's also offenbar wirklich, auch Allerweltstexte in diesem Kompaktmagazin erscheinen. Ist die Bundesinnenministerin da ein zu großes Risiko eingegangen?
Naja, also im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Vorher konnte man das vielleicht nicht so antizipieren, zumal es ja auch noch nicht so viel einschlägige Judikatur gegeben hat bei einem Vereinsverbot, das sich in erster Linie gegen eine Medienorganisation richtet. Aber ich finde, das Bundesverwaltungsgericht, soweit wir jetzt die Urteilsgründe kennen, in dieser mündlichen Verkündung, folgen eigentlich im Grunde der Eilentscheidung im Wesentlichen und differenzieren klar nach dem Inhalt, so wie Sie es gerade schon geschildert haben. Sie sagen also im Ergebnis an den Inhalten ist es ihnen einfach nicht genug. Also es ist nicht prägend für das Gesamtangebot. Es sind einzelne Inhalte, die möglicherweise menschenwürdeverletzend sein. Aber insgesamt reicht es eben nicht für eine Prägung, die notwendig wäre für ein Verbot nach dem Vereinsgesetz, das ja auch sehr weitreichend in den Wirkungen ist, muss man natürlich auch sagen.
Genau, also das ragt ja auch so ein bisschen rein in so eine Art Medienregulierung, jetzt mal laienhaft ausgedrückt. Wir kommen gleich noch zu der Frage, wie diese Inhalte jetzt zusammengesetzt sein müssen, aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass das Bundesverwaltungsgericht ja relativ breit auch argumentiert hatte, dass die Inhalte nicht strafbar sein müssten. Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung. Auch wenn die Grundüberzeugung der Vereinigung zum Ausdruck bringenden Äußerungen als solche weder strafbar noch rechtswidrig sind, können sie als Indizien für ein Vereinsverbot herangezogen werden. Ist es nicht ein ziemlich weiter Spielraum für ein Bundesinnenministerium, ein Bundesverwaltungsgericht, wenn wir an die Medienordnung in Deutschland denken?
Ja, aber das folgt eigentlich im Grunde dem Paragraph 3 Vereinsgesetz, der ja auch differenziert. Also entweder die Inhalte verstoßen gegen das Strafgesetz oder sie richten sich halt gegen die verfassungsgemäße Grundordnung. Und das Zweite impliziert noch nicht unbedingt oder insinuiert noch nicht unbedingt, dass man eine Rechtsverletzung braucht. Trotzdem finde ich diesen Satz spannend. Also da kann man auch auf die Urteilsgründe noch gespannt sein, weil, so wie das Gericht ja argumentiert, dass Teile der Inhalte gegen die Menschenwürde verstoßen, wäre das ja eine Rechtswidrigkeit, weil wir ja Verbotstatbestände haben im Medienrecht, die Verstöße gegen die Menschenwürde gerade verbieten, nämlich der Untersagungstatbestand des § 4 Absatz 1 Nummer 8 des Jugendmedienschutzstaatsvertrags, der ja als absolut unzulässig gerade Menschenwürdeverletzungen ausweist. Und vor dem Hintergrund ist dieser Satz für mich noch in gewisser Weise so eine Aporie, zu sagen, auch wenn es noch nicht rechtswidrig ist und gleichzeitig zu sagen, es sei eine Menschenwürdeverletzung in Teilen, das passt für mich jetzt gerade nach dieser Pressemitteilung noch nicht zusammen, aber da können wir die Urteilsgründe ja auch noch abwarten.
Das wesentliche Merkmal oder das, worauf sich das Bundesverwaltungsgericht ja sehr konzentriert hat, dafür, dass es am Ende das Verbot abgelehnt hat, war ja dieses Remigrationskonzept. Halten Sie die Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts dafür überzeugend und hat es Sie auch ein bisschen gewundert, dass es so ausführlich war, dafür, dass man am Ende dann doch anders abbiegt und sagt, das Verbot gibt's gar nicht?
Ja, also das war sicher, also wie soll man das sagen? Man könnte sagen, es ist nur ein obiter Diktum, weil es nicht entscheidungserheblich am Ende war. Aber wahrscheinlich aufgrund auch der politischen Aufgeladenheit wollte man da eine gewisse Ausgewogenheit signalisieren. Was ja übrigens der Senatsrichter dann bei der mündlichen Verkündung auch am Ende noch gemacht hat durch eine Bemerkung, die ich durchaus auch ein bisschen zweifelhaft fand, indem sozusagen am Ende nochmal ein Disclaimer gemacht wurde. Übrigens, wir haben es uns in diesem Verfahren nicht leicht gemacht und wir haben nicht politisch entschieden, sondern rein nach rechtlichen Kriterien. Also so ein Disclaimer ist ja völlig unüblich, erst recht durch ein Bundesgericht, weil es ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass man nach rechtlichen Kriterien und nicht nach politischen Präferenzen entscheidet. Vor dem Hintergrund hielte ich das jetzt also kommunikationsstrategisch ein bisschen für möglicherweise auch, kann man das kritisch sehen, dass das Gericht es gemacht hat. Aber es zeigt ein bisschen, dass vielleicht auch die Urteilsgründe versuchen, durch so eine gewisse Ausgewogenheit, ein gewisses Verständnis für das Vorgehen des BMI auch zu signalisieren, semantisch. Nun, dass man das jetzt gerade macht, was Ihre erste Teilfrage war, über diesen Remigrationsbegriff und die Politik von Sellner. Es ist aus meiner Sicht auch, könnte man diskutieren, weil der Begriff Remigration wird jetzt nun ja verwandt von der einschlägigen Klientel. Umgekehrt hat aber die Bundesregierung über Monate von einer Abschiebungsoffensive gesprochen. Also da kann man sich ja nun semantisch streiten, was sind da die Insinuationen oder wie kann man das interpretieren. Da jetzt eine Rechtssubsumption, eine tragfähige dran zu koppeln, ist wahrscheinlich schwierig, vor allem wenn es sich um die Menschenwürdeverletzung handelt, die ja nach der bisherigen Definition eigentlich eine Degradierung des Menschen zum Objekt voraussetzt, also eine Subjektsleugnung. Und das macht das Bundesverwaltungsgericht hier ja auch so ein bisschen mit einem semantischen Workaround, dass es die Ungleichbehandlung, die Diskriminierung plötzlich zum Tatbestandsmerkmal der Menschenwürdeverletzung macht. Auch da kann man gespannt sein, wie diese Kapriole vielleicht in der Urteilsbegründung noch ein bisschen unterfüttert ist. Bei Medienrechtlern evoziert es natürlich Zweifel, sowas erstmal.
Da bin ich auch gestolpert. Nun sind wir beide, glaube ich, jetzt nicht Menschen, die sagen würden, lass uns mal das Remigrationskonzept von Herrn Sellner verteidigen. Aber man stolpert doch ein bisschen darüber, dass es plötzlich dann unter der Hand um Ungleichbehandlung geht, nämlich zwischen den Deutschen mit Migrationshintergrund und Deutschen ohne Migrationshintergrund, um eben darauf dann zu kommen, dass dieses Remigrationskonzept sich gegen die Verfassung richte. Aber das Bundesverwaltungsgericht hat ja gesagt, das ist alles nicht prägend. Und damit kommen wir zum wahrscheinlich Kernpunkt dieser Entscheidung. Denn was Kompakt ja oft mal gerettet hat, waren ja die nicht extremen Inhalte. Also die haben ja auch, Kompakt ist ja ein Magazin, das jetzt bei mir nicht jeden Tag auf dem Tisch liegt, aber es ist offenbar gefüllt mit auch anderen Inhalten journalistischer Natur. Man kann da, wie gesagt, auch diese Goldmünze von Herrn Höcke bestellen. Es ging letztens auch eine Meldung rum, dass irgendwie Herr Sellner jetzt anfängt androht, Goldmünzen von Donald Trump einzuschmelzen, wenn er jetzt nicht aufhört, den Iran zu bombardieren. Also da ist jede Menge verrückter Kram dabei, der aber nicht unbedingt extremistisch ist. Das wirft so ein bisschen die Frage auf, ist das jetzt die Rezeptur für extremistische Medien? Einfach so ein bisschen Wetterbericht, Goldmünzen beimengen und schon ist man sicher vor Faeser und Co.?
Ja, das, so könnte man das sehen, dass es natürlich vielleicht auch in gewisser Weise ein Skript gibt, wie man halt Rechtsverletzungen umgeht. Aber so ist es ja im Grunde immer. Also die Umgehungsversuche gibt es ja auch bei Strafverbot verfassungsfeindlicher Kennzeichen und bei anderen Dingen auch. Das ist aber auch genau das, was der Senat sagt, um jetzt auch mal nicht nur kritisch uns zu äußern darüber, sondern was der Senat ja auch zutreffend sagt, das muss man aushalten, halt auch in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Auch sozusagen die Feinde der Freiheit, wie das Bundesverfassungsgericht das mal gesagt hat, haben die Freiheit, sich zu äußern. Und das ist die Stärke eigentlich unserer freiheitlichen Verfassung. Und das kann natürlich ausgenutzt werden. Und sollten sich jetzt da Workarounds weiterentwickeln? Im Grunde ist es ja kein Workaround. Sie haben es ja schon so gemacht und machen es jetzt halt in Zukunft vielleicht so weiter. Aber dafür gibt es ja medienrechtliche Einzelinstrumente, die sich dann gegen Einzelinhalte auch richten können, die bisher jetzt nach meiner Wahrnehmung noch gar nicht ausgeschöpft waren und die auch zumindest auch in der Eilentscheidung noch keine so große Rolle gespielt haben. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft da auch der Fokus stärker draufgelegt werden könnte.
Kommen wir gleich noch drauf, welche Handhaben jetzt noch bleiben. Vorher würde ich einmal noch den Blick lenken auf eine andere Entscheidung in politisch anderer Richtung. 2017 wurde ja Indie Media links unten in Deutschland verboten. Das war ein Online-Medium. Und da hat das Bundesverwaltungsgericht die Verbote gehalten, aber das waren in den Entscheidungen, glaube ich, eher formale Gründe, weil Einzelpersonen da nicht im vollen Umfang die Vereinsrechte geltend machen konnten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber könnte Indie Media also heute wieder an den Start gehen, wenn es sich ein bisschen als journalistisches Medium verkleidet? Nach allem, was Sie gesagt haben, scheint mir das so zu sein, oder?
Ja, also vielleicht unter einem anderen Namen, aber selbstverständlich gibt diese neue Judikatur jetzt auch in gewisser Weise eine Blaupause für solche Medien dann zu agieren. Aber es ist schwer, es ist immer schwer, Einzelfälle jeweils dann oder Rechtsprechung zu Einzelfällen zu übertragen auf andere. Es gab ja auch andere Urteile, zum Beispiel gegen die Medienorganisation, glaube ich, der PKK, wo die auch mit verboten worden sind. Dort war es halt anders geartet, dort war einfach diese Medienorganisation das Mundstück zu einer übergeordneten Organisation, die mit Medien gar nichts zu tun hat. Ja, das wäre vielleicht auch gar nicht vergleichbar mit dem Fall jetzt von Kompakt, die ja doch im Schwerpunkt eigentlich eine Medienorganisation oder ein Verlag sind, die freilich, was das Gericht ja auch betont hat, darüber hinaus auch noch Veranstaltungen organisiert haben. Und irgendwie scheint mir jetzt auch in der mündlichen Verhandlung so ein bisschen wahrscheinlich auch mit Blick auf das Zensurverbot jetzt stärker betont worden zu sein, naja, ein reines Medienorganisation ist es ja nicht. Ne?
Ja.
Das hatten wir in der Eilentscheidung noch nicht so. Und es scheint mir jetzt beim Senat auch so ein gewisses Hintertürchen zu sein, dass man sagt, na gut, wenn es eine reine Medienorganisation ist, die nur Medien macht, dann könnten wir vielleicht auch noch mal anders entscheiden. Aber auch da müssen wir die Urteilsgründe abwarten. Das kann man noch nicht so richtig ersehen aus dieser Pressemitteilung.
Jetzt ist ja großer Jubel ausgebrochen bei Herrn Sellner, aber auch bei der AfD. Die sagen, ja, guck mal, da ist die Faeser aber ordentlich auf die Nase gefallen. Bleiben denn jetzt noch andere Handhaben gegen Kompakt und ähnliche Magazine, also die nicht auf dem Vereinsgesetz beruhen?
Ja, es bleiben die medienrechtlichen Handhaben, die eigentlich vorher auch schon bestanden haben. Also was ich mich die ganze Zeit während dieses Verfahrens eigentlich im Grunde gefragt hat, warum man gleich sozusagen die Bazooka rausholt mit einem vereinsgesetzlichen Verbot, wo ja gerade die Möglichkeit besteht, nach dem Medienrecht gegen Einzelinhalte vorzugehen, und zwar auf verschiedenen Wegen. Die eine Möglichkeit wäre, dass die nach Landesgesetz zuständigen Medienaufsicht, nenne ich die Landesmedienanstalten, ein Verfahren eröffnen, ein Aufsichtsverfahren eröffnen, wegen Einzelinhalte auf dieser Seite. Wenn jetzt gerade das Bundesverwaltungsgericht davon ausgeht, dass sie gegen die Menschenwürde verstoßen, wäre da ja ein Unzulässigkeitstatbestand, den ich vorhin schon referenziert hatte, da, um da ein Beanstandungs- und Untersagungsverfahren zu machen. Und da habe ich zum Beispiel bis jetzt, zumindest aus den öffentlichen Berichterstattungen, noch nichts drüber gehört, dass die Landesmedienanstalten respektive die KJM da was machen würde. Der zweite Weg, der ginge, wäre, man macht ein Indizierungsverfahren, also eine Listenaufnahme wegen Jugendgefährdung, was jetzt die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die BZKJ, macht. Und dort die Prüfstelle, die wir ja schon kennen seit 70 Jahren. Und da gibt es auch gerade bei Verletzungen der verfassungsmäßig in Ordnung weitreichende Tatbestände, die eine Listenaufnahme ermöglichten. Und die würden ja in der Rechtsfolge auch zu einer sehr starken Verbreitungsbeschränkung führen. Also das wäre einzelinhaltsorientiert, was man machen könnte. Und daneben gibt es natürlich noch die Strafverfolgung, wenn der Verdacht von 130 besteht, also Volksverhetzung, Legitimation der NS- und Willkürherrschaft, sollte man sowas finden. Also die Einzelfallinstrumentarien sind da. Sie sind bisher aus meiner Sicht nicht ausgeschöpft oder wahrgenommen worden. Und dieser Weg bleibt natürlich auch nach diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts offen.
Wir müssen noch über ein heikles Thema sprechen, nämlich das Zensurverbot. Das ist ja so ein Bereich, wo man schnell einen auf den Deckel kriegt, wenn man von Zensur spricht in diesen Zusammenhängen, weil das Zensurverbot im Grundgesetz ja relativ eng ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat den Bereich auch relativ kurz abgehandelt. Aber natürlich gibt es viele Kritiker, die sagen, ja, das ist doch Zensur. Was sagen Sie denn zu diesem Vorwurf?
Ja, also ich finde, die Kritik muss man zumindest etwas breiter ausräumen, als das Bundesverwaltungsgericht das jetzt erstmal mit einem Satz etwas apodiktisch getan hat, weil behördliche Vorzensur, da versteht man in der Tat ja also erstmal sozusagen die Kontrolle vorab. Man muss es als Medienanbieter vorlegen vor einer staatlichen Behörde und die geben dann frei oder zensieren es halt eben. Jetzt könnte man sagen, naja, formal im engeren Sinne ist es das nicht, aber die zensorischen Wirkungen, die sich bei einem Vereinsverbot entfalten, sind schon vergleichbar. Man könnte sagen, sie sind vielleicht sogar etwas stärker, weil wenn ich die Medienorganisation verbiete, ich ja von vornherein sage, ihr dürft in Zukunft überhaupt gar nichts mehr publizieren. Also die Wirkungen sind eigentlich weiter als eine Vorzensur, die ja einzelfallorientiert wäre. Und vor dem Hintergrund könnte man schon diskutieren, ob das in gewisser Weise, ich glaube, in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts wurde das auch mal so genannt, nämlich eine zensurgleiche Wirkung im Sinne des 513 Grundgesetz. Und das muss man, glaube ich, schon diskutieren, wenn in so einem Fall, wo es eben um eine Medienorganisation geht. Hier wurde das jetzt abgelehnt, wie auch schon in der Eilentscheidung. Aber es ist noch nicht sozusagen behandelt worden, warum es keine ist. Und da fände ich, würde es auch eine Urteilsbegründung gut zu Gesicht stehen, wenn man das etwas tiefer behandeln würde.
Können wir also davon ausgehen, dass, wenn das Verbot gehalten worden wäre, die ganze Sache dann doch noch beim Bundesverfassungsgericht gelandet wäre?
Es hätte eine große Chance dafür bestanden, ja.
Professor Lisching, ganz vielen Dank.
Gerne.
Das ganz große Rad.
Im Zeitalter modernster KI-Anwendungen werden die Rufe nach mehr technischem Besteck für die Ermittlungsbehörden immer lauter. Fast genauso laut sind meist auch die Gegenrufe von Datenschützern und Bürgerrechtlern. Besonders im Fokus stand dabei in den vergangenen Jahren eine KI-basierte Analysesoftware, die sehr große Datenmengen in kürzester Zeit an unterschiedlichen Stellen abfragt und verknüpft. Dieses scheinbare Wunderwerkzeug basiert auf einer Software namens Gotham, die wiederum vom US-amerikanischen Palantir-Konzern stammt. Ja, die Polizeibehörden sind davon begeistert. Der Bundesrat fordert einen flächendeckenden Einsatz der Software. Und auch der neue Innenminister Alexander Dobrindt von der CSU zeigt sich demgegenüber zumindest nicht ganz verschlossen. Jetzt ist es aber, wie alles unter Juristen, natürlich sehr umstritten. Die Koalitionspartner aus der SPD, aber auch aus der Opposition Grüne und FDP sind gegen einen bundesweiten Einsatz dieser Software, die sich gegenwärtig in NRW, Bayern und Hessen im Einsatz befindet. Denn, und das ist, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, sie halten es für eine Datenkrake und finden die Connection zu Palantir, zu diesem Konzern in den USA, auch sehr bedenklich. Wir wollten das mal ein bisschen genauer wissen und deshalb spreche ich heute dazu mit Johann Justus Fasel. Er ist Juniorprofessor an der Heinrich-Heine-Universität für öffentliches Recht und befasst sich dort spezifisch mit Rechtsfragen zu künstlicher Intelligenz. Herr Fasel, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit im Kloseblatt.
Herzlichen Dank.
Vielleicht zum Start einmal kurz zusammengefasst, was ist eigentlich diese Software Gotham und was macht die überhaupt, die Ermittlungsbehörden?
Ja, vielen Dank für die Frage und für die Einladung. Die Plattform Gotham des US-Softwarekonzerns Palantir ist eine Data-Mining-Software, also ein Analyse-Tool, um nützliche Informationen aus einer großen Ansammlung von Daten zu extrahieren. Es geht nach der nüchternen Selbstbeschreibung auch des Konzerns um Datenintegration, Datenaufbereitung und Datenvisualisierung. Der Konzern selber spricht von Full Text Analysis for Users to Derive Meaning from the Organization's Dataset. Und die Frage ist nun, wie dieses Meaning entsteht. Dazu sind drei Dinge zentral: Metadaten, Ontologien und Semantic Technologies. Metadaten sind Daten über Daten, die es erlauben, Kontext hinzuzufügen. Sie verlinken verschiedene Datentypen und ermöglichen Verbindungen zwischen Datenpunkten. Beispiele für solche Metadaten sind etwa Zeitstempel, Geolokation oder Autorenschaft. Und unter solchen Ontologien, die man braucht, versteht man formalisierte Regeln und Beziehungen, die zulässige Schlussfolgerungen und ihre Gültigkeit gewährleisten. Sinn und Zweck solcher Ontologien ist es, die Konsistenz der Metadaten über die Zeit und zwischen verschiedenen Organisationen herzustellen. Diese Ontologien wiederum werden in Code- und Software-Elemente umgewandelt, die man Semantic Technologies nennt. Die erlauben den Nutzern das Kuratieren, Durchsuchen, Teilen und Raffinieren von Daten. Und die Sicherheitsbehörden in Deutschland setzen die Palantir-Software ein, um große Datenmengen unterschiedlicher Typizität zu bearbeiten und die bestehenden Silostrukturen der Datenbanken letztlich zu überwinden. Das System kann dazu an unterschiedliche polizeiinterne und externe Informationssysteme angeschlossen werden, von der Vorgangsverwaltung über das Waffenregister bis hin zu öffentlichen Quellen.
Okay, das heißt also vielleicht mal ganz kurz zum Verständnis, was die Software tut, ist also laienhaft formuliert, sie zapft Datenbanken an, die sonst eigentlich nicht miteinander vernetzt wären. Sie sagten ja gerade Waffenregister, Polizeidatenbanken etc. Und fügt daraus sozusagen ein Bild zusammen für die Ermittlungsbehörden von jemandem. Kann man sich das so vorstellen?
Das kann man sich so vorstellen, wobei es eben den Behörden und Institutionen obliegt zu entscheiden, welche der unterschiedlichen Datenbanken miteinander verknüpft werden und woraus dann die Daten auch bereitet und visualisiert werden. Die Visualisierung ist im Übrigen ein nicht zu unterschätzender ganz großer Vorteil. Der Mensch und die Polizeibeamten dementsprechend auch sind sonst kaum in der Lage, bestimmte Dinge miteinander in Verbindung zu setzen oder das zu speichern.
Okay, wie kann man sich das vorstellen? Baut mir das System so eine Art Mindmap, ein Diagramm oder wie kann man sich das bildlich vorstellen, wenn Sie sagen Visualisierung?
Das ist unglaublich komplex und variiert je nach Einsatz. Aber stellen Sie sich vor zum Beispiel, Sie haben eine riesige tabellarische Aufschlüsselung von Telefonverbindungen mit irgendwelchen Telefonnummern aus dem In- und Ausland. Kaum jemand wird alle möglichen Vorwahlen erkennen. Und wenn Sie aber sozusagen das visualisieren und plötzlich eine Europakarte oder Weltkarte haben, dann können Sie eben sehen, wo sich jemand wann mit aufgehalten hat, mit wem wo anders telefoniert hat etc. Und das ist natürlich ein ungemeiner Vorteil gegenüber einem rein numerischen Aufstellen dieser Funkverbindung.
Also es nutzt im Grunde Daten, die schon da sind, aber es verwendet sie für eine Übersicht, die man sonst aus diesen Daten so händisch nicht gewinnen könnte.
Gewinnen könnte sicherlich schon, aber mit sehr viel Ressourceneinsatz, Ressourcennutzung und vermutlich würden viele Dinge eben auch nicht identifizierbar sein oder nur mit sehr großem Aufwand.
Welche Bedenken haben denn jetzt, also das Ganze ist ja sehr umstritten, welche Bedenken haben denn Datenschützer und Juristen gegen den Einsatz dieser Software?
Nun, die Bedenken sind sehr heterogen, je nach politischer Blickrichtung und je nach Perspektive. Aber es geht eben um die Zusammenführung von persönlichen Daten. Das sind natürlich zum Teil auch sehr sensible Daten, zum Teil auch völlig banale Daten. Und wenn man die zusammenführt, immer mehr zusammenführt, dann ist natürlich schon am Ende auch ein Profiling möglich, vom Profiling bis hin zum Predictive Policing, was mitunter gefürchtet wird, oder auch dystopischen Entwicklung eines Orwellschen Überwachungsstaats. Das sind so Bedenken, die vorgetragen werden. Insgesamt hat man Sorge, dass der Rechtsstaat insofern unterminiert wird, dass Grundrechte ausgekühlt werden, insbesondere das im Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts vor über 40 Jahren richterrechtlich kreierte und immer weiter ausdifferenzierte Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Bundesverfassungsgericht spricht in seinem Urteil zu dem Einsatz solcher Software automatisierten Datenanalyse von der Generierung sogenannten neuen Wissens. Ob das wirklich neues Wissen ist, ist halt die Frage, aber es ist sicherlich eine andere Form des Umgangs mit Daten, wie wir das bisher überwiegend in tradierter Polizeiarbeit gewöhnt sind.
Ein wichtiger Kritikpunkt ist ja auch der mögliche Abfluss von Daten auf amerikanische Server, wenn man jetzt diese Software speziell einsetzen würde. Der Palantir-Konzern entgegnet, man könne die Daten ja auch rein lokal speichern. Halten Sie das für realistisch oder muss man von der Software, die eben in den USA entwickelt wird und man weiß ja, wie das auch in der Vergangenheit mit Datenschutz gehandhabt wurde in den USA, muss man da mal mit einer Hintertür rechnen sozusagen?
Ja, problematisch ist vielleicht als Prämisse vorab schon mal die Metaphorik des Abfließens von Daten. Daten fließen nicht ab und sind dann auch nicht weg. Im Falle des Palantir-Einsatzes, um konkret auf Ihre Frage einzugehen, ist es so, dass in Deutschland nach meinem Kenntnisstand alle Server on-site stehen und genutzt werden. Gleichwohl weiß jeder technisch Versierte, dass ein Zugriff extern nicht vollständig technisch ausgeschlossen werden kann. Was jetzt den Einsatz in Deutschland angeht, hat das Fraunhofer-Institut jedenfalls den bayerischen Einsatz des Palantir-Systems Vera untersucht und für unbedenklich erklärt. Gleichwohl ist es, wie gesagt, technisch nicht ausgeschlossen, dass man aus dem Ausland natürlich da auch Steuerungszugriffe hat. Es ist im Moment in der Untersuchung, ob es einen sogenannten Kill-Switch geben kann, also eine Abschaltmöglichkeit aus dem Ausland. Insgesamt kann man sicherlich konstatieren, dass eine deutsche europäische Lösung vorzugswürdig, weil sicherer wäre, aber das ist in weiter Ferne. Palantir ist zweifelhaft der Marktführer mit einer mehr als 20-jährigen Expertise und Erfahrung und insofern kurz- und mittelfristig nicht einholbar.
Ja, Sie hatten es ja eben schon mal kurz angerissen, das BfRFG hat sich ja schon mal mit Gotham alias Hessen Data, wie es ja in Hessen heißt, die Software, die darauf basiert, beschäftigt und hat deren Einsatz zwar oder die Voraussetzungen dafür zwar beanstandet, aber jetzt nicht völlig untersagt, diese Software zu verwenden, sondern hat im Wesentlichen präzisere Ermächtigungsgrundlagen und Gefahrenschwellen gefordert. Gerade in der vergangenen Woche erschien jetzt aber ein Bericht des Recherchenetzwerks von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, wonach sich die Behörden wohl nicht so gut daran halten und die Software nicht nur, wie man stets beteuert, zur Verhinderung großer Anschläge oder zur Abwehr schwerwiegender Gefahren eingesetzt wird, sondern zum Beispiel auch bei Eigentumsdelikten. Glauben Sie, dass die Sache erneut beim BfRFG landen wird und wie stehen die Chancen, dass sich das nochmal dann grundsätzlich um den Einsatz dieser Software drehen könnte?
Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist nicht nur so, dass das in der Zukunft pro futuro wieder in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht landet, sondern es ist schon da gegen die Ermächtigungsnorm oder Eingriffsnorm in Nordrhein-Westfalen. Das ist der 23 Absatz 6 des Polizeigesetzes. Ist eine Verfassungsbeschwerde seit dem Oktober 2022 anhängig, die noch nicht entschieden ist. Gegen die neue Novellierung in Hessen, die bereits einmal vom Bundesverfassungsgericht für in Teilen verfassungswidrig erklärt worden ist, ist eine neue Verfassungsbeschwerde seit Juni 2024 anhängig und gegen die bayerische Befugnisnorm ist, soweit ich weiß, eine Verfassungsbeschwerde in Vorbereitung. Insofern landet es dort auf jeden Fall, ob das Bundesverfassungsgericht noch einmal in der Umfänglichkeit dazu Stellung nehmen wird, bleibt abzuwarten. In Bezug auf den ersten Komplex Ihrer Frage ist es sicherlich so, dass man ohne Zweifel sagen kann, dass die deutschen Behörden diese Systeme einsetzen und es sich insofern auch sicherlich nach dem Judikat des Bundesverfassungsgerichts um verfassungswidrige Verwaltungspraxis handelt in Teilen. Wenn Sie in die Koalitionsverträge der Länder schauen, insbesondere in Hessen, ist in der Tat auch vorgesehen, dass Hessen Data, also die Gotham-Software dort, sehr weitreichend eingesetzt werden soll, unter anderem auch mit Mautdaten in Verbindung und auch für ganz andere Delikte, auch um im Zweifel psychisch kranke, gefährliche Personen in Zukunft zu identifizieren. Also insofern machen die Behörden in Deutschland keinen Hehl daraus, dass sie das sehr weitreichend nutzen wollen. Das scheint mir aber in der Tat mitunter verfassungswidrigen Grenzen zu begegnen, die nicht ganz ernst genommen werden.
Ja, ein anderes Problem, Sie sprachen ja eben schon mal an, dass auch immer im Raum stand, eine eigene deutsche oder europäische Variante zu kreieren und meinten ja schon, das ist auf absehbare Zeit nicht so realistisch. Anderes Problem an der Sache ist ja die vielbeschworene digitale Souveränität, die ja Leitmotiv der EU ist und auch des Handelns der Bundesregierung, die sich das auf die Fahnen geschrieben hat. Also man möchte unabhängig werden von zumindest außereuropäischen Staaten bei kritischen Dingen. Und das könnte natürlich unterlaufen werden, wenn deutsche Polizeibehörden von einem amerikanischen Softwarekonzern abhängig wären bei ihrer Ermittlungsarbeit. Jetzt hat sich auch die Innenministerkonferenz kürzlich in einem Beschluss, zumindest indirekt, auch ohne es beim Namen zu nennen, kritisch zu Gotham geäußert und sprach von einer geänderten geopolitischen Situation und Einflussmöglichkeiten außereuropäischer Staaten. Jetzt haben wir in den USA auch in den vergangenen Monaten doch eine, naja, etwas bedenkliche Entwicklung, würde ich mal sagen, gesehen im Hinblick auf Bürger- und auch Datenschutzrechte. Denke an Elon Musk, der da mit seiner Behörde in andere Behörden reinmarschiert ist und Datenbanken durchforsten durfte, obwohl er dafür keine Berechtigung hatte, allem Anschein nach. Long story short, diese ganze Entwicklung in den USA, wo die Software eben herstammt, könnte das
wenn das in Karlsruhe wieder besprochen wird, für die rechtliche Bewertung auch eine Rolle spielen oder ist das eher ein politisches Argument?
Das kann und wird sicherlich auch eine Rolle spielen. Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner bereits vorliegenden Entscheidung, von manchen als Palantir-Urteil apostrophiert, in der Tat anklingen lassen, dass besondere Sorgfalt zu gewärtigen ist, wenn es sich um ein ausländisches Softwareprodukt handelt, was die deutschen Sicherheitsbehörden nutzen. Abgesehen davon muss man, glaube ich, sich auch Zeugnis darüber ablegen, dass wir in ganz vielen Wegen immer amerikanische oder auch ausländische Produkte und Softwareprodukte nutzen. Denken Sie etwa an Microsoft, an Apple-Produkte und viele andere. Also insofern wird man nicht umhinkommen, insofern mit Blick auf die digitale Souveränität Abstriche zu machen, weil Sie es eingangs schon erwähnt haben, im Koalitionsvertrag ist auch explizit die Rede davon im neuen Koalitionsvertrag, dass solche Software eingesetzt werden soll, unter anderem auch nicht nur regelbasiert, sondern mit Nutzung von künstlicher Intelligenz. Da wird allerdings auch als eine Voraussetzung unterstrichen, dass der digitalen Souveränität Rechnung zu tragen ist. Insofern sowohl rechtlich als auch politisch wird darauf Rücksicht zu nehmen sein und gleichwohl bleibt es unrealistisch, auf US-amerikanische Softwarelösungen verzichten zu können.
Ja, jetzt ist natürlich nur oder sind nicht nur die USA beziehungsweise die Regierung dort ein Problem für viele Kritiker, sondern hinter Palantir steht ja auch der durchaus nicht unumstrittene Investor Peter Thiel, einer der Einfluss- und erfolgreichsten Tech-Investoren aus dem Silicon Valley, gebürtig, glaube ich, sogar aus Deutschland. Thiel ist ja eine sehr umstrittene Figur, steht Elon Musk sehr nah und äußert immer wieder, naja, durchaus krude, hardcore-libertäre und teils auch demokratiefeindliche Staatsfantasien. Jetzt hat er sicherlich einen großen Einfluss auf den Konzern, aber macht die Person Thiel den Einsatz der Software in Deutschland in irgendeiner Weise problematischer, als das ohnehin schon ist?
Ja, vielen Dank. Vielleicht ganz allgemein, Investoren sind natürlich mitunter umstrittene Personen. Ihre politischen Gesinnungen sind mitunter unorthodox oder umstritten. Und viele Unternehmen, auch hierzulande, haben, was politische Dinge angeht, eine manchmal unrühmliche Geschichte. Das vielleicht vorangestellt, was die Persona Thiel angeht, meines Erachtens nach, nach meinem bisherigen Kenntnisstand, ist Thiel nicht operativ und auch nicht strategisch in dem Palantir-Konzern wirkend. Eher zu fokussieren ist eigentlich auf den bislang einzigen und derzeitigen CEO und Co-Founder Alexander Karp. Auch er ist Deutscher. Er ist in Frankfurt promoviert worden, gilt aber eher als Liberaler, als sich auch selbst immer als liberal apostrophiert, ist hier auch ein Aufsichtsrat gewesen in deutschen Konzernen. Wenn Sie Äußerungen, Interviews und auch sein letztes Buch anschauen, dann wird relativ deutlich, dass er ein Technopatriot ist, dass er an den Westen glaubt. Es gibt auch keine Geschäfte, die Palantir nach meinem Kenntnisstand mit China betreibt. Und insofern ist vielleicht eher auf ihn zu fokussieren als auf die Person Thiel. Dass wir am Ende, wie gesagt, von Produkten abhängig sind aus der ganzen Welt, auch aus den Vereinigten Staaten, das bleibt auf lange Sicht sicherlich unabänderlich.
Okay, Herr Fasel, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute Zeit hatten. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und in Berlin?
Ja, ein Dauerthema in der Rechtspolitik der vergangenen Jahre war unter anderem immer die Anhebung der sogenannten Streitwertgrenze. Das ist ja die Grenze, nach der sich bemisst, ob ich in der Regel zumindest bei einem Zivilstreit vor dem Amtsgericht oder vor dem Landgericht in erster Instanz lande. Bis zu 5.000 Euro ist derzeit die Streitwertgrenze, bis zu der ich beim Amtsgericht lande. Danach ist das Landgericht zuständig. Gibt noch ein paar Sonderzuweisungen. Das findet sich alles in Paragraph 23 Gerichtsverfassungsgesetz. Diese Grenze ist aber schon über 30 Jahre alt. Die 5.000 Euro heute waren also damals noch D-Mark. Und seither, muss man, glaube ich, gerade nach den letzten Jahren niemandem erzählen, gab es eine große Geldentwertung. Und ja, für 5.000 Mark, da bekam man damals wahrscheinlich noch ein nettes Auto dafür. Was bekommt man heute, Hendrik? Urlaub oder eine Flasche Wein für Peer Steinbrück?
Also ich rechne alles in Leicas um und für 5.000 Mark bekommt man wahrscheinlich einen Objektivdeckel oder so.
Okay, ja, das ist ein Hobby, was ich mir offensichtlich nicht mehr zulegen sollte. jedenfalls sind sich alle einig, dass das Ganze wohl mal anzupassen wäre. Das hatte sich auch die Ampel in der vergangenen Legislaturperiode schon vorgenommen und wollte die Grenze auf 8.000 Euro hochsetzen. Dazu gab es auch schon einen abgestimmten Regierungsentwurf. Das Ganze wurde in erster Lesung im Bundestag debattiert. Auch der Bundesrat hatte dann nur minimale Einwände. Also es lief eigentlich alles wie am Schnürchen. Und dann kam leider der Bruch der Regierung und das böse Wort, über das wir auch hier schon viel gesprochen haben damals, nämlich Diskontinuität. Also Gesetzesvorhaben, die bis dahin nicht fertig waren, mussten in die Tonne, also bis zum Ende der Legislaturperiode. Und so musste mit alles neu beginnen. Und diesen neuen Anlauf macht nun die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig und hat dabei eigentlich im Wesentlichen den Entwurf von ihrem Vorgänger Marco Buschmann von der FDP übernommen. Allerdings soll die Grenze jetzt noch etwas höher geschraubt werden, nämlich auf 10.000 Euro.
Lass uns mal beleuchten, was überhaupt der Sinn des Ganzen ist. Warum hebt man Streitwertgrenzen an?
Ja, Sinn und Zweck ist es, dass der Geschäftseingang so ein bisschen umgelenkt werden soll. Ein wenig weg von den Landgerichten, mehr zu den Amtsgerichten hin. Denn gerade da sind die Eingangszahlen seit Jahren mehr oder weniger stetig gesunken, weil man eben inflationsbedingt immer schneller einfach beim Landgericht ist. Weil wir sprachen ja drüber, dass viele Sachen sind heute einfach ganz schnell mal über 5.000 Euro wert. Und da bin ich dann immer direkt beim Landgericht. Das führt dazu einer Flut von Verfahren, die wirtschaftlich heute gar nicht mehr so bedeutend sind, wie sie es nach damaligen Maßstäben, als diese Streitwertgrenze mal eingeführt wurde, eben waren. Und außerdem führt das auch so zumindest die Befürchtung dazu, dass kleine Gerichtsstandorte perspektivisch geschlossen werden müssen, weil sie zu wenig Eingänge haben. Wir haben darüber ja auch mal gesprochen, über die Gerichtskonzentration in, ich glaube, Schleswig-Holstein war es, ne?
Ja.
Also das ist auch sowas, was man da, dem man da vorbeugen möchte. Außerdem ist es natürlich dann auch ein Zugang zum Rechtsproblem, nämlich wenn kleine Gerichtsstandorte geschlossen werden, Leute kommen nicht mehr so einfach zum nächsten zuständigen Gericht, ne, müssen vielleicht weite Wege zurücklegen. Und deshalb sagt Justizministerin Hubig nun, Justiz muss bürgernah sein und gerade die Amtsgerichte stehen dafür in besonderer Weise. Deswegen will man die eben mit mehr Geschäft versorgen sozusagen. Im Gegenzug will man dann aber auch komplizierte Prozesse unabhängig vom Streitwert den Landgerichten zuweisen, also Vergabesachen oder Streitigkeiten über Veröffentlichungen oder sowas. Hingegen Sachen, wo Ortsnähe nach Ansicht des Gesetzgebers eine größere Rolle spielt, wie zum Beispiel Nachbarschaftsstreitigkeiten, die sollen dagegen immer bei den Amtsgerichten bleiben.
So, das klingt ja alles irgendwie sinnvoll und gerecht und gut. Freuen sich jetzt nicht alle?
Ja, nicht so ganz, denn die Sache hat eine Kehrseite und zwar für die anderen Organe der Rechtspflege, nämlich die Rechtsanwälte. Denn wie wir ja wahrscheinlich alle wissen, vor dem Amtsgericht gibt es keinen Anwaltszwang. Das heißt also, ich kann mich da selber vertreten, ich muss da mir keinen Anwalt für nehmen. Und mehr Amtsgerichtsprozesse, könnte man also rechnen, sind gleich weniger Geschäft für die Anwälte.
Über welche Größenordnung reden wir da? Wie viele Leute trauen sich denn überhaupt, ohne Anwalt vor Gericht zu laufen?
Ja, also ich finde überraschend viele, ehrlich gesagt. Wenn ich jetzt also mich dazu Maßstab machen würde, weiß ich nicht. Also der Entwurf nennt in der Auswertung die in den Jahren 2017 bis 2020 vor den Amtsgerichten erledigten Zivilprozesse 68% aller Fälle, wo sich Leute anwaltlich vertreten lassen. Das heißt also umgekehrt in den restlichen Judex non calculat, aber 32% kommen Leute eben heutzutage ohne Anwalt zu Gericht vom Amtsgericht. So, und dass diese Zahl jetzt aber bestehen bleibt, sozusagen, wenn man den Streitwert anhebt auf 10.000 Euro, das glaubt man in Berlin jedenfalls nicht. Im Entwurf heißt es, es kann davon ausgegangen werden, dass die Zahl der anwaltlich vertretenen Parteien vor den Amtsgerichten mit zunehmendem Streitwert steigen dürfe. Grund dafür ist, und das lässt sich auch, finde ich, erstmal hören, dass die Kosten für den Anwalt, also die Anwaltsgebühren im Verhältnis zum dann höheren Streitwert geringer sind als bei einem niedrigeren Streitwert und vor allem, weil das wirtschaftliche Risiko natürlich auch steigt. Also die Frage ist halt schon so, mache ich das mal hemdsärmlich selber, wenn es um 8.000, 9.000 Euro vielleicht geht? Da ist dann, glaube ich, so ein bisschen die Ratio bei vielen, zumindest vermutet man das, dass man da nicht am falschen Ende sparen will und sich dann vielleicht auch ohne Anwaltszwang einen Anwalt nehmen würde.
Ja, das ist natürlich nur eine Spekulation. Das heißt, insgesamt aber besteht das große Risiko oder die eher valide Prognose, dass die Zahl der Fälle sinkt, in denen man einen Anwalt wirklich braucht. Kann man das denn irgendwie in Gebühren umrechnen? Das ist ja das, wo es immer am meisten weh tut bei uns Juristen.
Ja, genau, da tut es am meisten weh. In dem Entwurf, da gibt es ja auch immer so eine Kostenaufstellung, ne, was kostet das, was wird dadurch gespart und so. Und da steht drin, dass das Bundesjustizministerium mit 14,5 Millionen Euro weniger Rechtsanwaltsgebühren für Bürgerinnen und Bürger rechnet und nochmal so viel für die Wirtschaft, also jährlich.
Dazu dürfte doch die Bundesrechtsanwaltskammer wahrscheinlich jetzt eine Meinung haben, oder?
Ja, die haben dazu eine Meinung. Die haben die auch damals schon mal geäußert zum Ampelentwurf, der ja letzten Endes in eine ähnliche Richtung ging, wenn auch noch mit 2.000 Euro weniger. Die sind auch nicht grundsätzlich dagegen. Also die schließen sich den Argumenten schon im Wesentlichen an, dass man da irgendwie mal was machen müsse, sind aber dafür, den Anwaltszwang eben ab 5.000 Euro beizubehalten. So kann man es ja auch nämlich machen. Ja. Also zumindest steht ja nirgendwo, dass das nicht ginge, dass man immer vor dem Amtsgericht ohne Anwalt auftreten müsse.
Ja, smart.
Oder können müsse. Ja, also das wäre natürlich eine Lösung für die Anwälte, aber das Statement von Frau Hubig und auch im Entwurf, das klingt alles nicht so, als ob das angedacht wäre, denn da findet sich eben nichts dazu.
Okay. Ja, wieder ein guter Grund, als gut bezahlter Podcaster zu arbeiten und nicht als hart schuftender Rechtsanwalt.
Die große, weite Welt.
Ja, wir sind euch noch ein Update schuldig, und zwar in Sachen USA. Denn wir sprachen ja in der vergangenen Folge über die Nationalgarde, die Trump damals gegen den Willen von Gouverneur Gavin Newsom nach L.A. geschickt hat, um dort Proteste und Unruhen in den Griff zu kriegen, so wie er das dargestellt hat. Da war noch der Stand, dass ein Bezirksrichter dem zunächst einen Riegel vorgeschoben hatte, bevor dann das Berufungsgericht Trump sozusagen im einstweiligen Rechtsschutz die Kontrolle über die Nationalgarde wieder zugebilligt hatte. Wenn ihr das nochmal im Einzelnen nachhören wollt, hört nochmal in die vergangene Folge rein. Da haben wir ein bisschen detaillierter darüber gesprochen, über das Wesen der Nationalgarde. Ich habe mich damals auch so ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass ich mir schwer vorstellen könnte, dass Trump am Ende wirklich Recht bekommt. Ja, und was soll ich jetzt sagen? Die Entscheidung ist da in der Hauptsache und bestätigt, was wir alle schon wussten, die schwache Vorstellungskraft des juristischen Geistes, zumindest des meinen. Denn das Gericht hat Trump wirklich Recht gegeben und erklärte, dass Trumps, Zitat, Versäumnis, den Befehl zur Föderalisierung, so nennt sich das ja, wenn der Präsident die Nationalgarde beansprucht, direkt über den Gouverneur von Kalifornien zu erlassen, seine ansonsten rechtmäßige Befugnis zu der Einberufung der Nationalgarde nicht einschränkt. Das heißt also, auch wenn er den Gouverneur übergangen hat, was wohl eigentlich nicht so ganz lege artis ist, darf er trotzdem über die Nationalgarde verfügen, so wenn ich jetzt mal ganz scharf abkürze. Gouverneur Newsom, braucht man nicht zu erwähnen, dass es ein Demokrat ist, äußerte sich in einer Mitteilung enttäuscht und kündigte an, Präsident Trumps autoritären Einsatz von US-Soldaten gegen Bürgerinnen und Bürger weiter anzufechten. Das kann er jetzt laut einem Bericht der New York Times auf zwei Wegen machen. Entweder kann er das Berufungsgericht ersuchen, das Ganze nochmal neu zu verhandeln, oder er kann direkt vor den obersten Gerichtshof, also den Supreme Court, ziehen. Und da würde es dann sicherlich auch nochmal spannend werden.
Ja, genau. Und wahrscheinlich habt ihr gedacht, Soldaten, USA, jetzt geht's um den Luftschlag gegen den Iran. Dazu müssen wir jetzt auch noch ganz kurz kommen, denn da gibt es eine zweite verfassungsrechtliche und natürlich eine völkerrechtliche Debatte. Letzte Woche haben wir ja mit Professor Herdegen gesprochen, der ja die hierzulande ein bisschen spitz wahrgenommene These vertritt, dass diese Aktion von Israel gegen Iran gerechtfertigt sei, wegen Selbstverteidigung. Er ist damit keineswegs allein, aber hier in Deutschland mit Sicherheit die Minderheit. Inzwischen haben die Amerikaner eingegriffen und mit B-2-Bombern diese GBU-57-Bunkerkracher abgeworfen und wollten damit das Uranprogramm stoppen. Ob das geklappt hat oder nicht, das ist jetzt gerade so ein bisschen im Zweifel. Ja, was gilt jetzt, wenn die Amerikaner da eingreifen? Diese Frage hat mich kürzlich erreicht und grundsätzlich ist dasselbe wie bei Israel. Ja, es gilt das Gewaltverbot nach UN-Charta, aber auch nach Gewohnheitsrecht. Es gilt aber eben auch das Selbstverteidigungsrecht und das hat auch eine kollektive Komponente. Und danach kann ein Staat also einem anderen zu Hilfe eilen, wenn er denn um Hilfe gebeten wurde. Das ist eindeutig der Fall. Er muss aber auch eine Anzeige beim Sicherheitsrat machen. Das habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Ob das der Fall war, ist ja auch für sozusagen die allgemeine Öffentlichkeit ziemlich wurscht, weil es kriegt ja jeder mit, wenn so eine B-2 einen Bunkerbrecher abwirft. Aber das ist wohl so eine Formale, die noch da sein muss.
Die Anzeige erstattet sich dann von selbst.
Ja, genau. Wir haben es angezeigt per Bombe. Naja, also jedenfalls, das Ganze gilt nach UN-Charta, aber eben auch nach Gewohnheitsrecht. Das sind ja zwei Dinge, die parallel laufen. Das wird auch immer gerne übersehen. Jetzt ist aber die Frage, was sagt denn das US-Verfassungsrecht eigentlich? Und da ist die Antwort, niemand weiß es. Um es mal ganz genau zu sagen.
Haben die keine Verfassungsrechte in den USA?
Ja doch, sie haben. Ich zitiere jetzt mal einen. Jack Goldsmith ist ein Harvard Law Professor, den die New York Times zitiert hat. Und er war früher im Justice Department bei George W. Bush. Und der sagt, auf die Frage, was the Iran strike constitutional, sagt er, I don't know, because the constitutional law of war powers is inscrutable. Inscrutable ist ein geiles Wort, habe ich vorher noch nicht gekannt, bedeutet aber unergründlich. So, um das ein bisschen auszublättern, die Frage ist ja vor allen Dingen, ging das jetzt einfach so, ohne die Zustimmung des Kongress einzuholen? Da gibt es wohl Vorgaben, die das nötig machen für eine Erklärung des Krieges. Ja, und wer sich mit Völkerrecht ein bisschen beschäftigt, weiß, das war damals so, dass man dann sich auf den Podest stellte und sagte, hiermit erkläre ich dir den Krieg, Staat X. Das ist aber natürlich längst nicht mehr so. Aber diese Regeln, die kommen eben aus so einem Kontext.
Das könnte ich mir bei Trump aber gut vorstellen, dass er das macht.
Ja.
Ich sehe es vor meinem geistigen Auge.
Wäre eigentlich auch ein Move gewesen. Vielleicht macht er das nächste Mal. Jedenfalls die Staatenpraxis in den USA, die hat schon längst und auch unter unterschiedlichen Administrationen zugelassen, dass es so kleine Interventionen auch ohne den Kongress gibt. Also im Kosovo oder in Libyen gab es solche Aktionen, wo kleine, vor allem Luftschläge oder Luftkämpfe gebilligt wurden, ohne dass das jetzt den Kongress einbezogen hat. Und der Rechtsanwalt von Bill Clinton, der auch in diesem Text von der New York Times zu Wort kommt, der sagte so, alles kurz vor Krieg sei in Ordnung. So, was heißt das jetzt? Ja, beim Iran kann man natürlich argumentieren, dass das Eskalationspotenzial erheblich ist. Es gab dann ja auch diese Antwort vom Iran, die aber wohl eher so eine Art symbolische war, aber es hätte ja auch anders sein können. Und dann kann man ja schon sagen, das kommt dann so einer Kriegserklärung schon relativ nahe. Also, um noch einmal Goldsmith zu zitieren, inscrutable. Und damit sind wir fast fertig. Ich will nur apropos Nahost noch einen Lesehinweis geben zum Slogan From the River to the Sea. Gibt es eine neue Entscheidung? Das geht ja munter hin und her zwischen den Straf- und Verwaltungsgerichten. Verwaltungsgerichte wegen Versammlungsrecht, Strafgerichte meistens wegen verfassungswidriger Symbole oder verfassungsfeindlicher Symbole und aber auch wegen 140, also Billigung von Angriffskriegen etc. Also es ist sehr komplex. Jetzt gibt's aber vom Amtsgericht Tiergarten einen Freispruch für einen FU-Studenten. Der hatte nämlich dieses From the River to the Sea benutzt. Wir erinnern uns, seit 2.11. ist das durch Verfügung verboten durch eine verbietfreudige Nancy Faeser. Und die Richterin sah das nun anders. Die hat sich also historische Analysen vorlegen lassen und sagte, nein, das kann man nun wirklich nicht als Propagandazeichen der Hamas bezeichnen. Die Staatsanwaltschaft will laut Bericht der Taz wahrscheinlich Rechtsmittel einlegen. Wir verlinken euch diesen Taz-Bericht. Und auch einen Überblick vom Kollegen Max Kolter von der LTO, der mal diese ganzen Entscheidungen, die bislang da waren, zusammengebunden hat und da ein bisschen euch erklärt, wo die Unterschiede liegen. Und damit sind wir beim Ende. Und jetzt habe ich euch noch versprochen, dass wir über die mächtigste Behörde Deutschlands sprechen.
Ich warte schon ganz gespannt drauf. Ich will jetzt wirklich wissen, wer es ist.
Du kommst nicht drauf, das kann ich dir sagen. Also es begab sich, dass ich in der Urania in Berlin war. Das ist so eine Art Theater für Science-Bildung, also so eine Institution, ganz alt schon aus dem 19. Jahrhundert, die immer so Veranstaltungen macht. Und da waren sozusagen die Belegschaft von Gerechtigkeit und Loseblatt, nämlich Angelika Nussberger, Alexander Thiele und Russell Miller, die wir alle schon hier hatten.
Grüße gehen raus.
Von Nussberger nur fast. Grüße gehen raus, genau. Und da hatte der Russell Miller sein Buch vorgestellt, Verfassungsorte, Stationen auf dem Weg zur deutschen Demokratie. Das ist im Kundverlag erschienen. Und da sind so lauter Fotos drin und da haben die ein bisschen drüber diskutiert. Das sind Fotografien von Alexander Telesnyuk und der hat halt diverse Verfassungsorte fotografiert aus der deutschen Geschichte, also Paulskirche und Verfassungsgericht ist ja ein Logo, all solche Sachen. Habe ich übrigens alles selbst gekauft. Nicht, dass irgendwer denkt, dass ich jetzt hier Werbung mache, sondern ich habe diese 30 Euro von meinem Podcaster-Gehalt auf den Tisch gelegt und dieses Buch
das ja besser ist, als wahrscheinlich die Anwaltseinkünfte demnächst sein werden.
Wie gesagt, ich kann mir das leisten, bei Anwälten wird es ein bisschen knapp.
Kannst ja auch 5.000 jedenfalls Euro Leica-Objektivdeckel, was war das, leisten.
Ja, wir schweifen ab. Der Punkt ist, in diesem Buch kommt ein Foto nicht vor. Und das ist das Foto aus dem Plenum, aus dem Bundestagsplenum, wo also dann dieser Bundesadler ist, der ja nicht mehr die fette Henne ist, sondern bekanntermaßen von Herrn Foster designter Bundesadler. So, warum ist dieses Foto nicht reingekommen? Und dazu sagte Alexander Thiele, er habe dann also bei Russell Miller geprahlt, er könnte da so wie Bärbel Baas fragen, ob das ginge. Und Bärbel Baas hat er dann gefragt und die hat dann gesagt, ja, nee, kein Problem, okidoki, macht mal. Und dann rief wohl die Bundestagsverwaltung an und sagte, ja, das ist schwierig wegen Urheberrecht und so und der Foster, da wollen wir mal lieber jetzt nicht Ärger machen. So, was hat das Team um Russell Miller natürlich gemacht? Die haben dann also beim Architekturbüro Foster angerufen und gesagt so, hi, wir würden gerne die Henne fotografieren, geht das? Und die haben gesagt, ja, we don't care. Also ich übersetze es jetzt ein bisschen, was Alexander Thiele da vorgetragen hatte. Und damit hätte es ja eigentlich zu Ende sein können.
Jetzt hat ja niemand mehr was dagegen, oder? Niemand von den relevanten Personen. Jetzt hat
eigentlich niemand mehr was dagegen. Ja. Aber, und aus mysteriösen, unerklärlichen Gründen, sagt ja die Bundestagsverwaltung, wir trauen dem Rat noch nicht so richtig, wir wollen das nicht. Und jetzt haben wir ja also dieses Buch Verfassungsorte ohne ein Bild vom Plenum. Ja, und das zeigt mal wieder, nicht mal Bärbel Baas kann etwas ausrichten gegen die Bundestagsverwaltung. Ich bin ein bisschen schockiert, ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich habe auch spekuliert, ob es vielleicht damit zusammenhängt, dass auf dem Plenum in diesem Foto ein paar Menschen zu sehen waren. Da klingelt es natürlich beim Allgemeinen Persönlichkeitsrecht und der DSGVO. Also es gibt immer irgendwelche Gründe, Fotos zu verbieten. Das hat mich immer schon aufgeregt. Naja, was soll's. Trotzdem schönes Buch. Hiermit ausdrückliche Empfehlung. Und ja, damit sind wir eigentlich raus. Ihr könnt euer Feedback hinterlassen, wie immer bei gerechtigkeit-loseblatt@nrw.de. Bewertet uns auch bitte. Ich weiß, es ist ein bisschen lästig und man bewertet ja eigentlich ungern andere Menschen. Wir betteln geradezu darum, eine Bewertung zu bekommen. Und Max, was meinst du eigentlich? Hört Pia uns eigentlich zu?
Ich glaube, die hört uns allein schon deshalb zu, um uns hinterher unsere Fehler und Abschweifungen vorwerfen zu können.
Ich fürchte auch.
Grüße sie wird auch vor allen an dieser
aufpassen.
Stelle.
Genau, ganz liebe Grüße und vor allen Dingen wird sie darauf aufpassen, dass wir in angemessener Weise diesen Podcast beenden. Und damit bleibt uns gewogen.
Ciao.